Sitz. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Hier ist der Antritt, die Suchtberatung im Radio für all jene, die zu keiner Jahreszeit vom geliebten Fahrrad lassen können, auch nicht im August 2016. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und ich bin Christian Bollert.
Worin äußert sich denn bei dir gerade die Affinität zum Rad?
Ich glaube zum Beispiel darin, dass ich mein Auto verkauft habe. Könnte man so sehen. Und in dem schlechten Gewissen, dass ich mein Rennrad mal wieder putzen sollte. Das ist tatsächlich, das schleppe ich schon jetzt ein paar Tage mit mir rum.
Ja, aber wenn es dreckig geworden ist, dann hast du es ja benutzt.
Ja, aber es ist schon eine Weile her und ich habe mich immer nicht überwinden können, den Dreck mal runterzumachen. Ja. Aber ich habe es benutzt, ja.
Ja, wir sind da tolerant. Schönheit durch Benutzung.
Ja, da kann man dir auf jeden Fall recht geben, aber ich finde, wir sollten zurück zum Thema kommen und diese Sendung hier starten.
Dann beginnen wir mit Ja, König, Ja.
Und dem Song Die Zukunft.
Vom wunderbaren Album mit dem wunderbaren Titel Emanzipation im Wald. Zwei sportliche Großereignisse sind zu Ende gegangen, das eine mit Ball, das andere mit Rad. Und da steht auch schon das nächste vor der Tür, die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro liegen vor uns.
Und dort wird natürlich auch Fahrrad gefahren. Wir haben uns gedacht, da schauen wir doch mal genauer hin und sprechen über eine Disziplin, die wir im Detail gar nicht so genau kennen, Bahnradsport nämlich.
Und dafür haben wir mit der Hilfe eines bekennend bahnsportsüchtigen Hörers Michael Hübner ins Studio geladen, den siebenfachen Weltmeister im Oval, der von manchen nur respektvoll Hü genannt wird. Wir sprechen ausgiebig.
Jens Klötzer vom Tourmagazin nimmt diesen Ball natürlich dankend auf und macht uns in unserer Technikabteilung mit dem zugehörigen Sportgerät, dem Bahnrad nämlich, mal bekannt. Da ist zwar nicht viel dran, aber es steckt viel drin und man kann sich viel anschauen.
Und damit diese Sendung nicht zu rennradlastig wird, führt uns unsere Ausfahrt des Monats nach Bremen und wir sprechen mit Max über Geländeradsport im Norden. Richtig, das geht dort und Max erklärt uns, wie und wo man auch bei Bremen Höhenmeter sammeln kann.
Vorher nehmen wir aber die Knallermeldung der letzten Tage, der Woche vielleicht sogar auf und sprechen mit dem sportlichen Direktor des Straßenteams Bora Argon 18, Enrico Peutschke heißt der Mann, über die Verpflichtung keines geringeren als des Weltmeisters Peter Sagan höchstpersönlich für die nächste Saison.
Ist ein Ding.
Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Es ist zwar schon während der Tour de France gemunkelt worden, aber man hat es nicht so richtig glauben und sich vorstellen können. Am 1. August ist es jetzt Gewissheit geworden, der Weltmeister und oberste Rockstar im Profi-Peloton, Peter Sagan, der wechselt zur nächsten Saison zum deutschen Team Bora Hansgrohe.
Bis jetzt heißt das Bora Argon 18 und ist ein zweitklassiges Continental-Team, das per Wildcard an der Tour de France teilgenommen hat. Mit der Verpflichtung des Weltmeisters und vier seiner bisherigen Teamkameraden dürfte sich das allerdings erledigt haben, zumindest das mit der Wildcard. Welche Rolle das neue Team in der Pro-Tour spielen will, wie das Phänomen Sagan zu erklären ist und wie man solche Deals einfädelt, darüber sprechen wir mit dem Sportdirektor von Bora Argon 18, Enrico Peutschke. Hallo, Herr Peutschke.
Ja, hallo nach Leipzig.
Herzlichen Glückwunsch. Erstmal, Sie haben als aktuell zweitklassiges Kontinentalteam gerade den amtierenden Weltmeister verpflichtet. Wie schwer ist denn das gewesen?
Ja, es war nicht einfach, aber die Entwicklung hat sich mehrere Wochen hingezogen und schlussendlich hat sich dann Peter für das Team Bora Hansgrohe entschieden und wir sind natürlich sehr stolz drüber. Sowas kann man vorher nie hundertprozentig wissen, wie solche Verhandlungen laufen, aber wahrscheinlich hat ihn die Aussicht, in einem deutschen Team zu fahren und auch der Werdegang des Teams in den letzten Jahren dahingehend überzeugt, dass er mit uns zusammenarbeitet.
Wie überzeugt man denn einen Weltmeister als zweitklassiges Team für sich zu fahren?
Ja, ich glaube, wir haben die letzten Jahre bewiesen, dass wir all das, was wir uns vornehmen, sehr gut umsetzen können. Und wir haben vor 6 Jahren angefangen in der untersten Klasse des Profi-Radsports, haben uns dann immer weiter hochgearbeitet, haben die letzten 3 Jahre als Zweitligateam die Tour de France gefahren, sind dort schon sehr, sehr gute Etappen gefahren, haben im ersten Jahr mit Leopold König gleich einen 7. Platz in der Gesamtwertung erreicht und natürlich auch der Auftritt über das ganze Jahr in den Rennen hat, glaube ich, gezeigt, dass wir eine sehr gute Arbeit hier leisten Und ja, das hat dann auch Peter Sagan überzeugt.
Jetzt haben Sie es eben schon erwähnt. Inwiefern könnte das denn ein Argument für ihn gewesen sein, zu einem deutschen Team zu wechseln?
Ja, ich glaube schon, dass Deutschland im Sport einen sehr, sehr guten Ruf hat und jeder weiß, dass egal welche Sportart wir da betrachten, hier eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird. Und ich denke, dass der Markenname Deutschland auch Peter überzeugt hat, ja, hier einen Vertrag zu unterschreiben.
Jetzt liest man immer wieder von so Summen wie 6 Millionen Euro Jahresgehalt und auf Radsport News, da hat Ihr Teammanager Ralf Denk gerade verneint, dass dieses Geld vom neuen Radsponsor Specialized kommen würde. Woher kommt es denn dann? Bringt das der neue Co-Sponsor Hans Grohe mit?
Ja, wir haben mehrere Sponsoren. Also das ist natürlich in erster Linie Bora, die das Engagement nochmal aufgestockt haben. Dann ist es natürlich der neue Sponsor Hans Grohe. Dann sind es auch viele kleine Sponsoren und so setzt sich eine Finanzierung des Teams zusammen und unser Manager Ralf Denk hat da eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet.
Bisher ist ja Peter Sagan einer der Besten für ein Tagesrennen und auch für Klassiker, das ist wohl unbestritten. Sehen Sie bei ihm denn weiteres Potenzial? Könnte er gar zum Rundfahrer reifen? Bei der Tour de France ist er ja durchaus auch gut geklettert zuletzt.
Ja, ich glaube, dass Peter Sagan schon ein Phänomen ist und wenn man sich seinen Werdegang anschaut, muss man einfach feststellen, dass er von Juniorenalter über den U23-Bereich schon immer ein absoluter Ausnahmefahrer war und hat es dann auch in sehr, sehr jungen Jahren im Profibereich direkt bewiesen, hat dann im letzten Jahr das erste große Monument gewonnen und ich glaube, dass er in den nächsten Jahren natürlich das Hauptaugenmerk auf die Klassiker legt, auf die Tour de France und dann muss man schauen, was weitere Herausforderungen sind für ihn und vieles ist möglich. Wir werden uns überraschen lassen.
Aber eine längere Rundfahrt ist nicht ausgeschlossen.
Sowas ist ein Prozess über Jahre und das wollen wir jetzt nicht ausschließen. Ob jemand wie Peter Sagan über 3 Wochen auf dem höchsten Niveau fahren kann, das muss man erst abwarten. Aber auch das ist vielleicht eine Idee, die er im Kopf hat.
Nun ist er ja sowas wie der Rockstar im Peloton, also er fährt auf dem Hinterrad über die Ziellinie, macht da einen Wheelie, er dreht Musikvideos mit seiner Frau und kaum ist er Weltmeister geworden, da bricht er schon mal mit dem ehernen Radsportgesetz, dass man sich gefälligst die Beine rasieren zu haben. Das hat er dann im Winter einfach mal nicht gemacht. Sie haben es eben schon erwähnt, er ist ein Phänomen. Können Sie uns dieses Phänomen erklären?
Ja, erklären kann das niemand. Also so ein junger Mensch, der reift, und hat natürlich seine Ausstrahlung. Viele Leute sind begeistert von ihm und das, was er zeigt, was er leistet, auch das, was er äußert, ist was Besonderes und das fokussiert natürlich. Und ja, solche Phänomene gibt es immer wieder und wir sind froh, auch so jemanden im Radsport zu haben.
Jetzt haben Sie ja wahrscheinlich auch persönlich mit ihm zu tun gehabt. Wie ist er denn intern? Also ist er nach draußen eher so der Lockere, der mal einen Spruch auf den Lippen hat und dann intern aber total fokussiert ist? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein. Also er ist immer sehr locker drauf und möchte natürlich auch das Leben genießen. Aber er ist natürlich auch jemand, der genau weiß, was er erreichen will und ist da auch sehr fokussiert. Also da ist eine sehr gesunde Mischung von allem dabei.
Jetzt wird Ihr Team schlagartig zu einem der größten Namen im Straßenradsport. War denn dieser Stellenwert schon immer Ihr Ziel, als Sie angefangen haben vor 6 Jahren? Denken Sie wirklich in so großen Kategorien, Team Telekom-Kategorien, wenn man so will?
Unser Ziel war es von Anfang an und das haben wir auch immer gesagt, in der Pro Tour zu fahren oder in der höchsten Klasse des Profiradsports und ein besonderes Team zu formen. Inwieweit man dann natürlich einen Weltmeister verpflichtet, das kann man vorher nie wissen, aber wir haben uns immer große Ziele gestellt, nie übertrieben mit den Vorstellungen, die wir hatten, sondern sind immer auf dem Boden geblieben und jetzt ja, ist der ganz große Wurf gelungen und das freut uns natürlich.
Das sagt Enrico Peutschke, der Sportdirektor des aktuell noch zweitklassigen Bora Argon 18 Teams, das mit der Verpflichtung Peter Sagans zu den wichtigsten Teams der Welt aufsteigen wird. Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung und sagen an dieser Stelle schon einmal danke fürs Gespräch. Übrigens, in der Podcast-Version des Gesprächs sprechen wir noch weiter mit Enrico Peutschke über die Perspektiven der neuen Mannschaft, den Stellenwert im Peloton und auch seine persönliche Zukunft.
Vielen Dank.
Und damit sind wir auch schon im Podcast und wir machen einfach weiter in unserem Gespräch mit Enrico Peutschke, dem Sportdirektor des Teams Bora Argon 18. Herr Peutschke, Giant Alpecin, das hat relativ schnell zwei Topfahrer verloren. Das Team nach Marcel Kittel verlässt nun auch John Degenkolb das Team und Bora Hans Grohe schiebt sich jetzt plötzlich in Reihe 1 der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland. Das ist ja absehbar. War das geplant, dass Sie dorthin gehören? Ist das Ihr Selbstverständnis?
Ja, das hatten wir vor. Wir wollten natürlich als deutsches Team auch vielleicht die Nummer 1 werden. Wir haben natürlich jetzt Fahrer verpflichtet, die das Potenzial haben und wir glauben auch, dass Peter Sagan auch in den nächsten Jahren sehr, sehr gute Rennen fahren wird. Wir wollen natürlich auch mit unseren deutschen Rennfahrern Erfolge feiern und da haben wir auch einen Emanuel Buchmann, der sicherlich das Potenzial dazu hat, in den nächsten Jahren auch ein sehr wertvoller Rennfahrer zu werden. Und all das haben wir uns vorgenommen. Ob es dann immer so umgesetzt werden kann, das weiß man nie. Aber wir sind auf dem richtigen Weg gewesen und haben es jetzt sehr gut geschafft.
Ihr Teammanager hat auch noch ein paar andere Sachen schon angekündigt. Da ist die Rede von einem Mann, der unter die Top 5 fahren kann bei großen Rundfahrten. Auch der Zeitfahrspezialist Toni Martin und der mehrmalige Gewinner des Tour de France Bergtrikots Raphael Maika werden da zumindest in Verbindung gebracht mit ihrem Team. Was können Sie denn heute dazu sagen?
Ja, da wird immer spekuliert und natürlich schweben da viele Namen im Radsportuniversum und sicherlich sind da auch einige Namen dabei, für die wir uns interessieren. Es laufen Gespräche und wir werden versuchen, das Team natürlich noch mehr zu verstärken und in den nächsten Wochen werden da sicherlich auch die ein oder anderen Nachrichten dann veröffentlicht, inwieweit Verträge abgeschlossen wurden.
Was sind denn Ihre konkreten Ziele für 2017? Kann man die definieren? Kann man die nennen?
Ja, wir wollen natürlich bei den Klassikern so viele gute Ergebnisse einfahren wie möglich. Sicherlich auch ein Klassiker gewinnen. Das ist das erste Ziel und dann wollen wir natürlich alle Pro-Tour-Rennen, die wir bestreiten, auf ein sehr, sehr guten Niveau fahren. Und dazu zählen natürlich auch die drei großen Landesrundfahrten. Und auch da werden wir uns versuchen, noch zu verstärken, dass auch dort wir als Mannschaft vielleicht nicht um den Sieg mitfahren können, aber doch um Platzierungen zwischen den ersten und zehnten Platz in der Gesamtwertung.
Jetzt machen Sie in diesem Jahr diesen großen Sprung und haben das ja auch gesagt, dass Sie schon lange sich an dieser Position eigentlich gesehen haben und das Gefühl gehabt haben, dass Sie dahin gehören. Dann wird es ja wahrscheinlich auch so sein, dass es nicht nur Ziele für 2017 gibt, sondern auch welche, die darüber hinausgehen. Wo soll denn Bora Hans Grohe in 3 Jahren stehen?
Ja, wir wissen natürlich und das haben wir auch die letzten Jahre gemerkt, dass sowas immer ein Prozess ist. Man kann nie von 0 auf 100 planen und sagen, ja, wir werden nächstes Jahr so und so viele Siege einfahren, sondern wir wollen konzentriert arbeiten, wir wollen unsere Sportler so gut wie möglich unterstützen und wir wollen als Mannschaft funktionieren. Das wird sicherlich eine Weile dauern und deswegen glaube ich auch, werden in den nächsten 3 Jahren wir von Jahr zu Jahr besser werden. Wo wir dann 2019 stehen, das möchte ich jetzt noch nicht spekulieren.
Mit Peter Sagan kommt ja nicht nur ein Fahrer, sondern auch noch 4 weitere Fahrer. Wer muss denn dafür aus der jetzigen Mannschaft gehen? Werden da Leute verdrängt?
Ja, das ist ein ganz normaler Prozess, dass man jedes Jahr aufs Neue überlegt, welche Fahrer haben überzeugt über die Saison, welche Fahrer haben vielleicht Schwächen gezeigt. Und auch da haben wir natürlich Fahrer im Kopf, die vielleicht nicht mehr so ins Team passen oder die wir einfach austauschen müssen, weil wir auch im nächsten Jahr andere Ziele haben oder andere größere Rennen fahren, wo sicherlich einige Fahrer noch einige Jahre brauchen, um auch solche Rennen auf sehr gutem Niveau zu fahren. Und deswegen ist es ein ganz normaler Prozess, dass man immer wieder die Mannschaft überdenkt. Verträge, die auslaufen, werden dann vielleicht nicht verlängert und auch das wird bei uns so sein.
Also jüngere Fahrer und Fahrer, die sich nicht auf Klassiker spezialisieren, haben es schwer?
Nein, ich muss sagen, dass gerade unsere jungen Rennfahrer sehr gute Rennen gefahren haben dieses Jahr und teilweise auch überzeugt haben. Andere brauchen vielleicht noch ein bisschen länger und gerade von jungen Rennfahrern wollen wir uns eigentlich nicht trennen. Aber auch da gibt es natürlich auch von den Rennfahrern vielleicht Vorstellungen, die in andere Richtungen gehen. Und wenn man dann einen auch sprintstarken Fahrer wie Peter Sagan verpflichtet, wo einige ihre Zukunft in Frage gestellt sehen, dann muss man sich zusammensetzen, darüber diskutieren, ob man gemeinsam eine Zukunft hat. Und wenn nicht, dann ist es natürlich auch überhaupt kein Problem, wenn man erstmal getrennte Wege geht.
Was bedeutet dieser prominente Wechsel denn für Sie persönlich und Ihre Rolle für die Mannschaft? Bleibt die gleich?
Ich werde dieselben Aufgaben haben wie in den letzten Jahren. Bin sozusagen erster sportlicher Leiter und da wird sich nicht viel ändern für mich. Es sind mehr Rennfahrer im Team und natürlich wird auch das ganze Team wachsen und deswegen werden die Aufgabengebiete natürlich auch noch umfangreicher, aber können auch besser verteilt werden. Von der Warte her bin ich ganz optimistisch, dass wir das sehr gut handeln können.
Wer ist denn von Ihnen konkret auf die Idee gekommen, überhaupt Sagan zu Bora zu locken? In der Position als oberster sportlicher Leiter könnten das ja zum Beispiel Sie gewesen sein.
Ja, es ist natürlich schon so, dass man sich sehr zeitig Gedanken macht, wie kann ein Team weiterentwickelt werden. Und für uns stand es fest, dass wir den nächsten Schritt gehen wollen, sehr zeitig schon. Und für uns stand es auch fest, dass wir einen Sportler verpflichten wollen, der fokussiert und der auch das komplette Team nach vorn bringt. Dass es dann ein Peter Sagan geworden ist, das ja, kam nicht unbedingt von mir, sondern das waren Ideen, die wir zusammen entwickelt haben. Und da spielen auch teilweise ja, kleine Zufälle eine Runde, dass es dann dazu führt. Und deswegen möchte ich das nicht behaupten, dass das meine eigene Idee war.
Aber man hat auch gelesen, es wird schon auch internationale sportliche Leiter dann im Team geben. Da gucken Sie sich also auch um, oder?
Ja, natürlich werden wir uns auch dort verstärken und wir haben verschiedene sportliche Leiter im Kopf, haben schon auch Gespräche geführt und auch da wird in den nächsten Wochen veröffentlicht, wer es denn sein wird.
Das heißt, uns wollen Sie es noch nicht verraten?
Nein, das kann ich leider noch nicht und das ist Aufgabe unseres Managers, Ralf Denk.
Das sagt Enrico Peutschke vom Team Bora Argon 18. Im kommenden Jahr fährt für das Team dann Bora Hans Grohe, Peter Sagan, der aktuelle Weltmeister, noch amtierende Weltmeister. Vielleicht wird das ja auch wieder, naja, wir werden es sehen. Jedenfalls steigt damit das Team auch auf in eine ganz andere Klasse der Fahrradteams. Wir haben mit ihm über diese neue Perspektive gesprochen, über die Ziele der Mannschaft für 2017 und seine persönliche Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Einen schönen Tag noch.
Dankeschön.
Danke.
I know I will. Da wird sich sicher auch der Radsponsor Specialized freuen, dass man nach Gerold Steiner wieder mal den deutschen Markt erschließt.
Und ich weiß von mindestens einem Textilunternehmer, der das, glaube ich, auch ganz gut findet.
Ach, schau an. Und ist es der mit dem Affen, der in Deutschland produziert? Nee, jemand anders.
Nee, der nicht. Das ist ein anderer, der war schon mal in der Sendung.
Ah ja, interessant.
Aber apropos gut finden, wie findest du eigentlich Olympia?
Finde ich tatsächlich ganz gut. Gucke ich auch mal Sportarten, die mir sonst nicht so unter die Finger kommen. Da gibt es ja jede Menge Randsportarten, die da, ich sag mal, ganz kurz ihre 15 Minuten rumbekommen und die gucke ich dann auch.
Ja, ich stolper da auch manchmal drüber, über Beiträge dazu, aber ja, grundsätzlich finde ich es schon komisch, ne? Diese ganzen Großereignisse, nicht nur in letzter Zeit, wahrscheinlich war es schon immer so, aber in letzter Zeit wird es einem halt immer bewusster, ob es nun im Sommer ist, im Winter oder Fußball, dass es immer auch mit durchaus unschönen Nebeneffekten einhergeht.
Sportpolitisch ist das ohne Frage fragwürdig im wahrsten Sinne des Wortes. Sicher, sicher, ohne Frage. Aber ich finde trotzdem, weiß ich nicht, Zweier-Kanu oder so, das ist doch dann super. Gucke ich gerne.
Zweier-Kanu, Tontaubenschießen, ja. Schach, nee, Schach ist nicht dabei.
Ringen aber zum Beispiel finde ich auch
interessant. Ringen ist auch interessant. Ja. Und naja, die Disziplinen selber, die können ja dann auch nichts dafür. Und da muss man ganz klar sagen, Bahnradsport, da müssen wir mal was zumachen.
Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Sie fahren im Kreis, haben keine Bremsen am Rad und sehen ziemlich durchtrainiert aus. Das wissen wir über Bahnradsportler und Bahnradsportlerinnen. Wenn es aber um Disziplinen wie Kairin, Scratch oder Omnium geht, dann wissen viele nicht mehr so genau, was da eigentlich gemeint ist. Uns geht es auch so und darum möchten wir uns als Bedienungsanleitung für Olympia den Bahnradsport mal so richtig erklären lassen.
Und dafür haben wir Michael Hübner ins Studio eingeladen und da sollten wirklich keine Fragen offen bleiben, denn er ist siebenfacher Weltmeister auf der Bahn gewesen und heute sportlicher Leiter des Bahnradteams Erdgas 2012. Heute ist er bei uns im Studio und wir sagen guten Tag.
Hallo.
Viele Menschen mögen ja am Fahrrad, dass man damit draußen rumfahren und vielleicht auch Ziele erreichen kann. Auf dem Bahnrad fährt man allerdings im Kreis und oft auch in der Halle. Warum ist das für Sie trotzdem ein spannender Sport?
Ja, weil man eigentlich alles darin verbindet, was eigentlich heutzutage die Menschen interessiert. Es ist spannend, es ist schnell, es dauert nicht zu lange. Und wir reden hier von Spitzengeschwindigkeit mit den eigenen Beinen erstrampelt von über 70 km/h, mit Abständen teilweise nur von 5 cm zum Vordermann. Das ist Formel 1 auf der Radrennbahn.
Jetzt stellen wir uns mal vor, jemand hat überhaupt keine Ahnung vom Bahnradsport und der will die olympischen Wettbewerbe verfolgen. Wie kann er das tun und auf was sollte der achten?
Ja, am besten erstmal einen Fernseher einschalten, das ist das Allerwichtigste, weil ich glaube, die Kanäle sind ARD und ZDF, wo Olympia komplett übertragen wird. Das ist wirklich der Vorteil vom Bahnradsport, die Entscheidungen sind wirklich innerhalb von Sekunden, sagen wir mal Minuten, aber auch von Sekunden, dann hat man den Sieger auch, man weiß, wer gewonnen hat. Es ist ja bei manchen Disziplinen, weißt du ja manchmal nicht, wenn die in der Leichtathletik 10.000 Meter rennen, das geht ungefähr so 25 Minuten und dann weißt du nicht, wer ist der Erste oder wer ist gerade überholt worden. Beim Radsport ganz eindeutig, wer als Erster über den Zielstrich fährt, hat gewonnen.
Wir haben es ja auch schon angesprochen, Sie sind Weltmeister im Sprint und auch im Keirin gewesen. Was zeichnet denn diese Disziplin aus Ihrer Sicht aus? Wie funktionieren die?
Ja, der Sprint und Keirin ist natürlich, also wir sind alles keine Hämpflinge, wenn man das mal so sagen darf. Ja, also so ein Sprinter hat schon ein Wettkampfgewicht angefangen von 80 Kilo. Die ganz leichten, gibt da auch ein paar Fliegen unter uns, die haben vielleicht 75, aber die gibt's selten. Und bis 100 Kilo Muskelmasse.
Das ist viel für einen Radsportler.
Das ist viel für einen Radsportler, damit möchte ich, also ich hatte 108 Kilo als Sportler, damit würde ich, also ich bin ungern die Berge hochgefahren, lieber runter. Unten war ich dann immer schnell. Gerade Sprint ist entschieden innerhalb von 10 Sekunden, also die Distanz, die wir dann ganz schnell fahren. Sprint geht über 3 Runden, das heißt 750 Meter auf einer 250 Meter Bahn. Meistens ist die erste Runde so etwas belauernd, dass man weiß, wer geht von vorne, wer geht von hinten. Spielt auch in dieser Geschwindigkeit spielt auch eine ganz entscheidende Rolle Windschatten. Und dann wird die letzte Runde meistens Vollgas gefahren und das ist in 10 Sekunden zu Ende.
Das am Anfang des Belauern, das sind dann diese Stehversuche, ne?
Stehversuche, taktische Finessen. Der eine geht lieber von vorne, der andere geht lieber von hinten. Da versucht er den Gegner nach vorne zu bekommen, gegen die Bahn zu fahren. Vielleicht, dass der andere dann vorfahren muss, weil er zu langsam in der Steilkurve ist. Dann hat der andere Schiss, fährt im Prinzip rein. Da hat man was erreicht. Das sind die taktischen Spielchen.
Es klingt so ein bisschen nach so High Noon. Also so Taktik, Psychologie spielt da eine große Rolle, oder?
Psychologie spielt eine riesengroße Rolle. Das ist ein Kampfsport, Radsport. Also Sprint ist ein Kampfsport. Du hast einen Gegner und den kannst du schon, wenn du auf die Bahn fährst und dich hinstellst, kannst du den schon mit Blicken töten. Kannst deine Überheblichkeit zum Ausdruck stellen, deine Überlegenheit zum Ausdruck bringen. Das ist Kampfsport. Das ist Mann gegen Mann.
Und beim Keirin?
Beim Keirin ist es noch viel schlimmer, das sind dann 6 Mann auf der Bahn. Eigentlich beim Keirin ist ja folgendes, das fährt ein Derny, also das ist so eine Art Mofa, fährt 6 Runden vorne weg. Die letzten 2 Runden sind dann, also wird immer schneller werden, geht mit fast 45 km/h aus der Führung heraus und dann ist die Meute, sage ich mal, 6 Rennfahrer sind in Schwung. Ja, und wenn 6 Rennfahrer mit 70 km/h über die Radrennbahn feilen, in Abstand von 5 cm Körper zu Körper oder Hinterrad zu Vorderrad, da weißt du ganz genau, da brauchst du einen starken Kopf.
Und dann gibt's ja noch die Einer- und die Mannschaftsverfolgung, das Zeitfahren, das Punktefahren, Madison, Scratch, Omnium. Lassen Sie uns doch mal ganz kurz die alle durchgehen, wie die funktionieren. Wie ist das mit der Verfolgung?
Verfolgung, Einer-Verfolgung. Zwei Rennfahrer gegenüber auf der Radrennbahn, Bahn halbe, geht über 4 Kilometer. Und die starten gegeneinander, außer in der Qualifikation, da wird alleine gefahren, da ist nur die Zeit erstmal entscheidend. Die besten 8 qualifizieren sich für die nächste Runde, dann gibt es ein Viertelfinale, 1. gegen 8., 2. gegen 7. etc. Davon wiederum die Sieger sind unter den letzten 4. Dann immer Kampf Mann gegen Mann, nur der Sieg zählt, die Zeit ist dann in dem Augenblick uninteressant. Das heißt, im Halbfinale fährt 1 gegen 4 von den Zeiten des Viertelfinals. Und 2 gegen 3, davon wiederum die Sieger sind im Finale 1 und 2, die Verlierer 3 und 4. Gegeneinander, wer als Erster über den Zielstrich fährt, nach 4 Kilometern hat gewonnen.
Okay, Zeitfahren?
Zeitfahren, 200 Meter Zeitfahren ist die Qualifikation für den Sprint. Da wird über 200 Meter, 3 Runden Vorbereitung, insgesamt inklusive der 200 Meter. Das heißt, du fährst eigentlich mit 0 km/h los, wirst in die Bahn geschoben, beschleunigst aus eigener Kraft und dann ist das Zeitfahren über 200 Meter, Spitzengeschwindigkeiten bis zu 74 km/h pro Stunde.
Punkte fahren?
Punkte fahren. 24 Starter, geht über 120 Runden. Und wer am Ende der 120 Runden die meisten Punkte hat, es gibt aller 10 Runden eine Wertung, 5, 3, 2 und 1 Punkt. Die werden zusammengezählt. Wenn du eine Runde rausfährst, heißt alleine gegen das Hauptfeld eine Runde herausfahren, gibt 20 Punkte. So wird das dann zusammengezählt. Wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen.
Madison,
zweier Mannschaftsfahren, eine Mannschaft, zwei Leute, die sich immer abwechseln. Das heißt, einer fährt hoch, also einer ist oben, einer fährt im Feld. Dann, wenn sie sich wieder auf der Bahn treffen, wird sich abgezogen mit der Hand. Also sie berühren sich mit der Hand und ziehen den anderen Rennfahrer in das Feld hinein. Geht über 50 Kilometer, die gleiche Wertung wie im Punktefahren. Es gibt Wertungen aller 20 Runden, weil über 50 Kilometer aller 20 Runden Wertung 5, 3, 2 und 1 Punkt. Rundengewinn 20 Punkte.
Und dann gibt es auch noch Scratch?
Scratch geht über 15 Kilometer. Auch 24 Starter, die müssen sich also über Vorläufe qualifizieren. Wenn mehr als 24 Starter gemeldet sind, gibt es dann Vorläufe, wo die ersten 12 weiterkommen. Damit hat man das Hauptfeld. Und dann über 15 Kilometer. Und wer als erster nach diesen 15 Kilometer über den Tischstrich fährt, hat gewonnen.
Und Omnium?
Omnium besteht aus 5 Disziplinen. Eine Runde Zeitfahren, 1000 Meter, 4000 Meter, Ausscheidungsfahren und Scratch. Und da gibt es jeweils Punkte, wer diese Disziplin gewinnt. Und wer die meisten Punkte hat, also 24 Starter auch in diesem Feld. Wenn es mehr als 24 Starter im Vorfeld gibt, gibt es eine Qualifikation vorher und damit dann die meisten Punkte, der gewinnt.
So, das war jetzt eine ganze Menge Wissen, ganze Menge Informationen, die da kamen. Wir werden in den Online-Artikel zu diesem Beitrag ein Video einbauen von Michael Hübner im Sprint, damit man das auch ein bisschen sieht, wie das funktioniert. Und dann natürlich die Frage, jetzt müssen Sie sich entscheiden, was ist denn für Sie die schönste Disziplin von denen und warum?
Ja, das ist natürlich, das ist jetzt wirklich, das ist meine persönliche Meinung, muss man sagen. Ja?
Die also, wollen wir hören.
Ich war ein Keirin-Typ. Also ich hatte 108 Kilo Wettkampfgewicht. Da muss man auch sagen, die Regeln haben sich natürlich über die Jahre geändert. Zu unserer Zeit war noch eigentlich alles erlaubt, außer dass du deinem Gegner in Lenker gegriffen hast. Also du konntest auch deine Masse voll einsetzen und da ist ja nun ein physikalisches Gesetz. Ja? Kraft ist Masse mal Beschleunigung und ich hatte 108 Kilo. Ja, ich bin durch jedes Loch durchgeschossen. Diese anderen sind weggespritzt.
Dann war es aber kein Loch.
Ja, also das Loch war dann da, als ich durch war. Ich habe das genossen eigentlich, den Kampf Mann gegen Mann. Das sage ich ganz ehrlich, das ist mir entgegengekommen. Auch natürlich, ich war natürlich dann sehr erfahren als Rennfahrer. Ich bin ja, die Wende kam 1989, war ich 30, habe mich dann entschieden, Profi zu werden. Bin in meiner Profikarriere noch 6-mal Weltmeister geworden, davon 3-mal im Keirin und das in Reihenfolge. Das hat mir gefallen, weil ich liebe eigentlich diesen direkten Kampf Mann gegen Mann, wo man sich berührt, wo man ja auch die Hosen nicht voll haben darf.
Stichwort Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Jetzt Rio steht ja an. Werden Sie selber hinfliegen?
Nein. Das Problem in Rio ist, normalerweise bei jedem Wettkampf, der in der Welt stattfindet, inklusive Weltmeisterschaften, bin ich vor Ort und bin auch dabei. Du hast als ehemaliger Weltmeister eine Dauerakkreditierung für alle große Wettkämpfe. Ich kann also direkt bei den Rennfahrern am Mann sein. Das ist bei Olympischen Spielen nicht so. Da hat das IOC die Oberhoheit, also die Akkreditierungen werden dort, ich würde keine Akkreditierung bekommen als sportlicher Leiter und könnte meinen Rennfahrern wirklich nicht zur Seite stehen. So, und da wir ja auch in der Kommunikationswelt leben, ist ja über FaceTime oder was auch immer, ich werde bei den Trainern sein zu dem Zeitpunkt, wo unsere Rennfahrer ihre Wettkämpfe bestreiten und wir werden uns dann dort gemeinsam da über Telefon absprechen oder über FaceTime absprechen, kein Problem.
Snapchat habe ich auch schon gehört, nutzen Sie auch sogar?
Snapchat, genau. Ich muss nur meine ganzen Partner adden.
Das sagt Michael Hübner, der leider nicht in Rio dabei sein wird, aber für uns ist das eigentlich eher ein glücklicher Zufall, denn ansonsten wäre er jetzt wahrscheinlich schon dort, dafür ist er ja im Studio und wenn wir ihn einmal hier haben, dann reden wir natürlich noch weiter mit ihm über das Thema Bahnrad und den Bahnradsport und über seine eigenen sportlichen Erfolge. Wir sagen an dieser Stelle aber schon mal vielen Dank.
Bitteschön.
Und damit sind wir auch schon im Podcast-Bonus-Track dieses Interviews und dieses Gesprächs mit Michael Hübner. Wir haben gerade schon ein bisschen über die olympischen Disziplinen, über das Bahnradfahren allgemein gesprochen und wollen jetzt noch ein bisschen weiter mit ihm sprechen, vor allen Dingen auch über seine persönliche Laufbahn und über die Entwicklung des Sports allgemein. Seit Jahren ist ja das Fixie eines der Trendräder überhaupt, wenn es um urbanes Fahrradfahren geht. Grob gesagt, ist das auch ein Bahnrad, das auf der Straße eben gefahren wird? Haben Sie denn Kontakte zu dieser Szene? Können Sie das überhaupt verstehen, was Sie da machen? machen?
Oh, ich habe da mal einen Film drüber gemacht, sogar Fixie. Ich habe das, gebe dir ehrlich zu, das kommt dann, wann so schwappt das über dich drüber. Mein Sohn kam irgendwann, mein jüngster Sohn, sagte: Papa, hier kommt jemand, die machen einen Film über Fixie, willst du da was sagen? Ich sage: Okay, kann ich ja gerne machen. Und dann ist mir eigentlich erst bewusst geworden, was ein Fixie ist. Das ist wirklich ein Bahnrad. Also ein Original-Fixie ist ja ein Original-Bahnrad, was man ja eigentlich nicht auf der Straße fahren darf, weil die Bremsen fehlen und die Polizei dich anhält. Mich hält die meistens nur an, wenn ich zu schnell gefahren bin oder irgendwelche anderen Fehler gemacht habe. Ich fand das cool. Also beide meiner Söhne haben einen Fixie und fahren, mein Großer fährt damit auf Arbeit jeden Früh, allerdings mit Bremse. Da haben wir einen alten Bahnrahmen aus meiner Zeit, aus DDR-Zeiten, zusammengeschraubt, lackiert, dann natürlich die Kette in weiß, der Rahmen in weiß, die Laufräder in weiß, so wie sich das gehört. Also ich kenne mich, denke ich, etwas aus. Und ich weiß auch, dass in Amerika zum Teil Fahrradhändler da mit meinem Namen arbeiten. Zu meiner Zeit war, ja, habe ich schon da so einen Status gehabt, dass man mich immer noch kennt.
Das heißt, es strahlt auch ein bisschen zurück, ja? Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es dadurch auch so ein gestiegenes Interesse am Bahnradsport wiederum?
Ja, also ein Fixie ist ein Bahnrad, aus Ende. Also jeder, der mit einem Fixie draußen rumfährt und einen starren Gang drin hat, der weiß am Ende, wie sich ein Bahnradfahrer fühlt. Eigentlich sind die Fixie-Fahrer ja noch eine Klasse besser, weil sie müssen im Straßenverkehr damit umgehen. Bei uns auf der Bahn haben alle das Gleiche, da kann keiner sofort bremsen, aber vor dir als Fixie-Fahrer kann ein Fahrrad bremsen, kann ein Motorrad bremsen oder ein Fahrradfahrer, der zwei Bremsen hat. Hut ab für den, und wenn ich das sehe, wie zum Teil in New York die Fahrradkuriere da durch die Kante sausen, dann kannst du wirklich nur sagen, Hut ab. Und dann wissen die auch, ein Fixie-Fahrer weiß, was 75 km/h mit Starngang bedeutet.
Wie ist es überhaupt allgemein um die Öffentlichkeitswirkung des Bahnradsports bestellt aus Ihrer Sicht? Sind Sie da zufrieden? Bekommen das genug Leute mit oder könnten das noch mehr Leute wahrnehmen?
Ja, da würde ich jetzt in das allgemeine Heulen von vielen Sportarten einschwenken, wo ich sage, wir haben zu wenig Aufmerksamkeit. Es ist so, wie es ist. Biathlon ist vor 15 Jahren noch nicht bedacht worden. Heutzutage hast du jeden Weltcup, hast du jedes kleinere oder größere Biathlon-Rennen im Fernsehen. Klar hast du diese Trendsportarten, wo du gar nicht drüber nachdenken musst. Oder was heißt Trendsportarten? Die großen Sportarten, Fußball, Formel 1, was weiß ich, wie sie heißen. Das ist einfach so, wie es ist. Und man muss versuchen, mit dem, was man, wie man es hat und damit zu leben, versuchen auch, sag ich mal, wie wir es ja selber gemacht haben, wir haben ein Team gegründet, um eigentlich Rennfahrern die Möglichkeit zu geben, sich da abgesichert zu sein, Radrennen zu fahren, sich weiterzuentwickeln, davon vieles mitzunehmen, um dann vielleicht auch später, so wie wir es gemacht haben, wieder etwas zurückzugeben. Ich will jetzt nicht drüber lammern. Klar, Olympische Spiele sind erstmal ganz weit oben. Da wird der Bahnradsport auf sicher, auch wenn wir da von Olympiasiegen eventuell reden, die auf sicher im Bahnradsport kommen können, natürlich eine ganz andere mediale Bewertung bekommen als sonst. Weltmeisterschaften sind in den letzten Jahren fast gar nicht mehr in den Öffentlich-Rechtlichen gekommen. Wenn überhaupt, dann auf Eurosport. Es ist zu aus.
Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, 7-mal sind Sie selbst Weltmeister gewesen. Zuerst unter DDR-Flagge, dann im wiedervereinigten Deutschland. Wie war das damals? Welchen Stellenwert hatte das da zu Ihren Zeiten?
Ja, ich könnte jetzt so ganz von der Vergangenheit reden, wo ihr alle noch nicht geboren wart. Weißt du, also DDR-Zeiten. Wer hier im Raum war, damals schon geboren?
Na, geboren immerhin, aber noch sehr jung, ja.
Ja, ja. Da melden sich gerade alle.
Also nicht mitbekommen. Der Stellenwert, der Sportstellenwert in DDR war ein ganz anderer. Das war Klassenkampf, das muss man ja mal so sagen. Und wir sind da auch sehr, sehr gehätschelt worden. Wir hatten, also auf der einen Seite mussten wir natürlich knallharte Leistung bringen bei uns. Wenn du Vierter geworden bist zur Weltmeisterschaft, bist du aus dem Flugzeug nach den Gepäckstücken ausgestiegen. Das war eine klare, da gab es eine klare Linie. Dann kam die Vereinigung, dann haben natürlich die verschiedenen Sportverbände voneinander partizipiert. Da ist der Sport auch nochmal hochgekommen. Aber man muss auch sagen, die Gesellschaft heutzutage, das klingt jetzt vielleicht hart, aber sie wird schon etwas softiger. Ich will jetzt nicht sagen, die ist verweichlich zum Teil, aber wer will sich heutzutage noch so quälen? Wir haben früher 365 Tage trainiert, jeden Tag. Also wenn du mal 14 Tage Urlaub nach den Weltmeisterschaften, das war okay. Aber ob da nur Feiertag war oder ob da Weihnachten war oder ob es Sonntag war oder ob Oma Geburtstag hatte, das war völlig egal. Es gab einen Trainingsplan, da wurde trainiert. Aus. wer macht das heutzutage noch? Natürlich muss man immer sagen, Aufwand und Nutzen. Wenn du als Sportler Erfolg hattest und auch damit Geld verdient hast und hattest du natürlich einen viel höheren Lebensstandard, logischerweise. Heutzutage ist das alles schwierig. Du hast, wie gesagt, hast du vorhin schon gesagt, Sportarten, die ganz einfach mal mehr im Fokus stehen, wo mehr Geld verdient wird. Du hast Sportarten, wo eben weniger Geld verdient wird, wo rein der Enthusiasmus am Ende auch mit gefragt ist, das zu machen. Man muss sagen, dass der deutsche Staat natürlich mittlerweile auch durch die Förderung bei Bundespolizei und Armee eine Menge dazu beiträgt, dass der Sport kommt. Aber man muss auch sagen, wenn man so die jetzigen Olympischen Spiele, der deutsche Sport ist nicht mehr in dieser Weltspitze. Außer in manchen Disziplinen ist er nicht mehr die Weltspitze in der Gesamtheit, wie er das vor 20 oder 30 Jahren war.
Wenn wir schon über solche große Themen sprechen, kommen wir an einem Thema natürlich nicht vorbei. In den letzten Tagen ist lange auch über den Ausschluss russischer Athleten für Olympia in Rio diskutiert worden. Der Journalist Hajo Seppelt fühlt sich durch die Verhältnisse in Russland an das Staatsdoping in der ehemaligen DDR erinnert. Sie waren ja auch zu dieser Zeit aktiv. Wie bewerten Sie diese Debatte heute?
Ich bin ja froh, dass es Journalisten gibt, die sich damit beschäftigen. Aber das ist ja wie mit allem auch. Ich meine, er findet da auch seine Befriedigung drin, Hajo Seppelt, das zu machen. Es ist ganz sehr schwierig, diese Dinge, die da in der Öffentlichkeit zum Teil veröffentlicht werden, hundertprozentig nachzuweisen, ob sie auch so sind. Da ist sehr vieles mit Annahme dabei, was man nicht hundertprozentig nachweisen kann, weil keiner von den Journalisten ist am Ende in Russland gewesen, hat daneben gestanden. Das sind Annahmen, das sind Dinge, die von welchen, die aus Russland weggegangen sind, gesagt worden sind. Das muss man auch immer mit einer gewissen Vorsicht genießen. Warum geht er weg? Und wenn er weggeht, dann hat er seinen Grund, warum er weggegangen ist, und dann das zu machen. Was für mich im Vordergrund steht, ist dieser Allgemeinverdacht, den man den Sportlern nicht unterstellen kann. Es gibt das sicher. Und das gibt es in Russland, das gibt es auch in anderen Nationen, das kannst du und du wirst auch, und das ist meine persönliche Meinung, das Doping nie umfassend und flächendeckend verbieten. Oder verboten ist es ja, aber wie sagt man jetzt
habe ich ausmerzen. Jetzt nicht mein... Ausmerzen, oder?
Also du wirst es nicht kontrollieren können. Also es wird immer wieder Dinge geben, die neu sind. Ich meine, das ist ja wie, ich sag's immer, das Doping ist wie Rüstung. Die einen erfinden eine Rakete und die anderen erfinden ein Abwehrsystem. Dann gibt es Doping und die erfinden ein Kontrollsystem. Die hängen immer hinterher. Die werden immer hinterher hängen. Und für mich ist das so ein Synonym gewesen. Es gab mal 2000, hat man in Italien einen Radsportler auf dem Flughafen hochgenommen, hat ihn kontrolliert und hat festgestellt, dass er ein Medikament hat. Am Mann, was Doping war, was 2007, also 7 Jahre später, erst zugelassen werden sollte. Hallo? Und jetzt will mir mal einer sagen, wie willst du Doping bekämpfen? Dass du es ausschließen kannst, dass alle auf dem gleichen Level sind. Es geht nicht. Also das ist Augenauswischerei.
Aber in dem Fall, ja, das stimmt, da gebe ich Ihnen recht, aber es gibt natürlich das Problem oder den Vorwurf, der in diesem Fall ja in der Welt ist, dass die WADA sagt, die Welt-Anti-Doping-Agentur, das war wirklich staatliches Doping, so wie es teilweise eben ja zu DDR-Zeiten auch flächendeckend stattgefunden hat. Und das ist ja schon ein Unterschied zu der Situation vielleicht in Deutschland, oder? Oder wie würden Sie das bewerten?
Ja, 100% ja. Also ich denke mal, mit dem Präsidialsystem, was ja auch in Russland herrscht, ist natürlich eine ganz andere Doktrin da. Das muss man wirklich so sagen. Und damit ist natürlich auch Tür und Tor auf sicher weiter geöffnet als in jeder Demokratie im Westen. Das muss man natürlich sagen. Aber wie gesagt, jetzt kann man drüber reden, okay, das ist es mehr oder das ist es weniger. Fakt ist, Doping ist Doping. Ob das nur Einzelne machen oder staatlich unterstützt ist, ja, was auch in DDR-Zeiten so war, das muss man ja auch mal sagen. Im Osten war es ganz klar von oben verordnet, im Westen hat jeder Verband das selber gemuschelt und hat gemacht, war das Gleiche. Das Problem ist, dass, was ich denke, dass du dieses Doping nicht in den Griff bekommen wirst. Das ist einfach nicht machbar. Ja, und das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ich finde die Kritik von Harding auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite vergisst du aber natürlich auch, dass auch viele, wenn ein Gesamtausschluss russischer Athleten gewesen wäre, auf sicher auch ein hoher Prozentsatz oder teilweise Prozentsatz an Athleten mit getroffen worden wäre, die wirklich nicht gedopt haben. Und wie willst du das denen eigentlich am Ende erklären? Am Ende sind wir eine Demokratie, jeder hat die gleichen Rechte, jeder hat seine Persönlichkeitsrechte. Und das ist natürlich sehr schwierig, dann am Ende auch wirklich ein einheitliches Maß zu fahren.
Sie haben es vorhin erwähnt, Sport als Klassenkampf zu DDR-Zeiten. Haben Sie davon persönlich was mitbekommen? Also auch von den Versuchen da zu dopen oder?
Ja, Klassenkampf war ja im Sinne erstmal der politischen Systeme. Die DDR wollte ja mit der Überlegenheit des Leistungssports zeigen, wie überlegen das sozialistische System war. Das wissen wir mittlerweile alle, dass das sozialistische System viele Nachteile hatte, aber auch Vorteile hatten. Ich meine, viele Dinge, die damals populär waren, Kindergärten, Schulen, Schulsport etc., die kommen alle wieder. Klassenkampf, Sport als Klassenkampf zu benutzen, ist immer schlecht, überhaupt, wenn man damit versucht, Systeme am Ende oder die Überlegenheit von Systemen zu zeigen. Weil am Ende sind es die Menschen, die Sportler, die Frauen und Männer, die Leistungssport gemacht haben. Und die haben es. Ich habe es nicht gemacht, weil ich ein überzeugter Kommunist war. Ich habe es gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich gewinnen wollte auch, ja. Aber das ist einfach so gewesen zu den damaligen Zeiten. Das ist nicht in Ordnung gewesen. Manchmal wünsche ich mir vielleicht ein bisschen mehr Klassenkampf wieder zurück, weil dann würden unsere Sportler manchmal vielleicht schneller Radfahren, weiter springen oder höher springen. Das fehlt manchmal, dieser Antrieb.
Vielleicht passiert es ja in diesem Jahr in Rio. Was ist Ihr persönlicher Tipp? Was wird passieren? Was können wir erwarten? Was sind die spannenden Wettbewerbe auf der Bahn?
Ja, also für mich der größte Favorit auf der Bahn ist Christina Vogel, die im Sprint, Kairin und Teamsprint starten wird. Die hatte am Sonnabend jetzt die letzte Überprüfung, bevor sie am Montag nach Rio geflogen sind. Die hat dort, sie sind zweimal 200 Meter Zeitfahren gefahren, also so eine richtige Leistungsabfrage, wo steht sie, ist eine 10,58 gefahren, das ist eine Männerzeit fast. Also Christina ist ja auch von ihrem Typ her, ich sage, das klingt immer jetzt, darf man wirklich nicht falsch erfassen, die ist vom Kopf her ist die ein Mann. Die kann so brutal denken, das ist schon Wahnsinn. Und Christina ist für mich ein ganz großer Favorit im Sprint und Kairin. Also ich sage, die holt jeweils eine Medaille in einer Disziplin mindestens Gold. Und im Teamsprint, sage ich, holen sie Silber. Christina wird eine der erfolgreichsten Sportlerinnen der Olympischen Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden.
Das sagt Michael Hübner im Gespräch bei Detektor FM. Wir bedanken uns sehr für die Zeit und für die Einblicke in die persönliche Laufbahn, aber auch eben Vorausblicke auf die Olympischen Spiele in Rio und wünschen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank. Wunderbar. Mein Vater hat immer gesagt, wo ein Körper ist, da kann kein zweiter sein. Und diese Gesetzmäßigkeit, die scheint auch Michael Hübner zu kennen und auf der Bahn ausgiebig genutzt zu haben.
Ja, und Väter haben immer recht. Die haben immer super Weisheiten auf Lager. Mein Vater hat sich später übrigens mal geirrt. Der hat immer gesagt, die Spanier kannst du schießen lassen im Fußball. Er hatte dann so 2000er Jahre nicht mehr so recht. Mittlerweile kann man es ja fast wieder, aber das nur am Rande.
Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Außerdem habe ich über Michael Hübner gelesen, dass er als ziemlicher Materialfolterer gegolten hat, der auch schon mal einen Vorbau abreißen konnte oder so.
Die müssen auf jeden Fall ordentlich was aushalten, diese Räder. Ich habe selbst gesehen, mal in London war ich auf der Bahn. Sehr, sehr interessant und materialfordernd.
Ja, und an der Stelle, da hat natürlich der Herr Klötzer aus München ein Wörtchen mitzureden.
Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Fast nichts dran und doch ziemlicher Wind darum. Das Bahnrad ist ein sehr reduziertes Fahrrad für hohe Geschwindigkeiten und spezielle Situationen. Wir haben ja schon ein bisschen was von Michael Hübner darüber gehört. Manche Menschen fahren damit auch auf der Straße und auch das haben wir schon gehört. Sein Sohn fährt offenbar auf der Straße. Und es hat mal eine Zeit gegeben, da konnte man mit einem sogenannten Fixie bei Radnerds mächtig Eindruck schinden.
Inzwischen fahren die zwar alle mit Rennrad und Smartphone in den Wald, das Bahnrad ist aber immer noch ein verdammt heißes Sportgerät. Und warum das so ist, das erklärt uns unser Technikfuchs Jens Klötzer vom Tourmagazin.
Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
Hallo Jens, wir müssen über das Bahnrad sprechen.
Ja, hallo nach Leipzig. Ich spreche gerne über das Bahnrad.
An so einem Bahnrad, da ist ja wirklich nicht so viel dran. Wobei wird es denn eingesetzt und was sind die wichtigsten Bauteile?
Ja, eingesetzt wird es, wie es der Name schon sagt, auf der Bahn, also auf dem Oval, wie man bei uns in der Szene sagt. Und ja, auf Wettbewerben, die also in der Halle oder auch auf Freiluftbahnen in der Arena sozusagen vor Publikum stattfinden. Und ja, die wichtigsten Bauteile, die lassen sich wirklich fast an zwei Händen abzählen. Also es gibt einen Rahmen mit Gabel, einen Lenker, an dem man sich festhalten kann und wo man das Rad auch lenken kann, einen Sattel, einen Antrieb und zwei Laufräder mit Reifen. Und das ist es eigentlich.
Eine Frage, die ich für meine Mutter stellen muss, warum hat das Fahrrad keine Bremsen?
Weil man die auf der Bahn nicht braucht. Also A, stellen sich einem keine Hindernisse in den Weg, denen man jetzt ausweichen müsste. Und die Kurven sind auch nicht so eng, dass man sie anbremsen müsste. Also sind sie erstmal nicht notwendig und sie wären sogar hinderlich oder gefährlich auf der Bahn. Weil wenn jemand bei den hohen Geschwindigkeiten im engen Feld, wenn da irgendjemand bremst, dann führt es zu Stürzen. Und deswegen sind sie auch per Reglement verboten an dem Bahnrad.
Die Leute auf den Bahnrädern, die dann fahren auf diesen, in diesen Ovalen, die können ja aber trotzdem verzögern, oder?
Die können verzögern, indem sie langsamer pedalieren, weil das Bahnrad hat einen starren Antrieb. Das heißt, wenn ich rolle, drehen sich die Pedalen immer mit. Ich kann die Pedale nicht anhalten. Und damit kann ich das natürlich ein bisschen steuern. Wenn ich da ein bisschen gegendrücke, dann wird das Rad auch langsamer. Oder wer richtig Kraft in den Beinen hat, kann das Hinterrad auch zum Stillstand bringen im Notfall. Aber das sieht man auf der Bahn eigentlich nicht und da kann man so ein bisschen Geschwindigkeit regulieren, aber richtig bremsen würde ich es nicht nennen.
Nun sieht so ein normales Bahnrad, sage ich mal, so aus wie ein sehr reduziertes normales Fahrrad, wie man das kennt. Also der Antrieb ist auf der rechten Seite. Nun werden aber die Bahnathleten der USA bei Olympia mit einem Bahnrad mit linksseitigem Antrieb antreten. Warum tun die das? Was hat es damit auf sich?
Vor der Erklärung noch eine Neuigkeit. Die Firma Look, die viele Bahnräder stellt, auch für deutsche Athleten und für die französischen natürlich, die kommen aus Frankreich, die machen das jetzt auch und haben den Antrieb auch auf links gedreht sozusagen. Und ja, dahinter steckt eine ziemlich komplizierte Erklärung. Also man hat irgendwie herausgefunden, dass jetzt auf einer Bahn, auch in einer Halle, es irgendwie nicht ganz windstill ist, sondern dadurch, dass die Fahrer dort immer im Kreis fahren, verursachen sie so einen Wirbel, so einen Luftstrom, der dann doch irgendwie aerodynamische Auswirkungen haben könnte, wenn sie aus der Kurve in die Gerade so reinfallen, aus dieser Steilkurve. Und da hat man herausgefunden, dass der Antrieb einen größeren Luftwiderstand verursacht und es besser ist, wenn man den auf die linke Seite baut. Die sind dadurch einfach marginal schneller. Also es soll wohl messbar sein und das ist die Erklärung dafür.
Und dazu muss man, glaube ich, sagen, weil sie ja auch nur Linkskurven fahren, oder?
Genau. Sie fahren immer links rum und dadurch hat man da immer die gleichen Verhältnisse. Und ja, offensichtlich ist es nicht ganz symmetrisch und der Antrieb links soll wohl besser sein. Wir haben es noch nicht so nachvollziehen können oder beziehungsweise wir haben es noch nicht messen können. Aber ja, muss man erstmal glauben.
Ja, du hast das Look erwähnt mit Linksantrieb und auch die deutschen Athleten, fahren die aber nicht auf Rädern von FES?
Unterschiedlich. Also Christina Vogel und auch der Maximilian Levy, die fahren Look, weil sie dort unter Vertrag stehen und ein Team. Die meisten fahren allerdings tatsächlich Räder von FES, von der Forschungs- und Entwicklungsanstalt für Sportgeräte. Das muss man, glaube ich, mal aussprechen, aus Berlin. Ja, das sind Räder, die man nicht kaufen kann, die wirklich nur für Nationalsportler entwickelt worden sind. Ja, aber da sind es Sponsorengründe, dass die auf Look antreten, die beiden.
Stichwort Räder kaufen. Als Fixie ist das Bahnrad ja mittlerweile auch auf der Straße sehr beliebt. Wir haben es vorhin im Gespräch mit Michael Hübner schon gehört, dass sein Sohn das immer mal macht. Kannst du diesen Reiz verstehen des Fixie-Fahrens?
Verstehen vielleicht ja, persönlich selber nicht nachvollziehen. Also ich finde immer irgendwie eine Schaltung am Fahrrad hat man ja nicht umsonst erfunden und sie hat sich auch nicht umsonst durchgesetzt. Irgendwie im Flachland ist das noch ganz okay. Das Argument ist, dass man so mit dem Fahrrad irgendwie eins wird und so ein direkteres Fahrgefühl hat. Ja, weil sich das Fahrrad oder die Kurbeln, weil die sich immer bewegen, so wie sich das Fahrrad bewegt. Ich finde es so aus technischer Sicht keine nachvollziehbare Argumentation, weil ich habe gerne eine Schaltung am Rad, wo ich mich dann doch ein bisschen besser anpassen kann, vor allen Dingen an das Gelände, was da vor mir steht.
Nun schwören manche Fixie-Piloten, die damit in der Stadt auch fahren und ohne Bremsen, die schwören darauf, dass sie vorausschauender fahren würden und eigentlich auch ähnlich gut bremsen könnten wie auf einem normalen Fahrrad. Was sagt der Techniker dazu?
Ja, also no way. Also man kann mit so einem Bahnrad einfach nicht gut bremsen. Man kann irgendwie bremsen. Und das Problem ist auch, wenn ich wirklich eine Vollbremsung hinlegen will, dann muss ich das Hinterrad blockieren. Das geht bei richtig hohen Geschwindigkeiten nicht. Da breche ich mir die Beine. Ich muss irgendwie auch das Gewicht nach vorne verlagern, damit das Hinterrad ein bisschen entlastet wird, damit es blockieren kann. Und dann habe ich trotzdem noch einen viel längeren Bremsweg, als wenn ich zwei normale Bremsen für die Laufräder an dem Rad hätte. Und da argumentiere ich strikt dagegen. Und vorausschauender Fahren, schön und gut, das müssen Sie wahrscheinlich auch, weil Sie sonst in manchen Situationen gar nicht zum Stehen kommen. Aber im Straßenverkehr, hey, da gibt es immer Situationen, weiß ich nicht, da geht eine Autotür auf, da läuft ein Kind auf die Straße oder ein Hund oder weiß ich nicht, wo ich schnell reagieren muss. Und dann bin ich mit einem Bahnrad wesentlich im Nachteil. Und ich finde es ehrlich gesagt gefährlich und unverantwortlich.
Hast du es selber schon mal ausprobiert, so ein Fixie?
Ich habe es schon mal ausprobiert, klar, und habe damit auch so schon ein paar Runden auf öffentlicher Straße gedreht, aber ich habe es schnell wieder hingestellt und den Gedanken, mir da irgendwie sowas zuzulegen, den habe ich nicht gehegt.
Ich habe selbst auch schon mal ausprobiert, bin eine Weile auch mal so rumgefahren, zwar mit Bremsen, aber die habe ich dann nicht benutzt. Ich habe festgestellt, es geht besser, als man denkt, aber natürlich immer noch ein bisschen schlechter als mit funktionierenden Bremsen, die man im Notfall dann am Rad hat. Ganz zum Abschluss machen wir mal ein Stück interaktives Radio. Nach welchem Bahnrad sollte ich denn googeln, um mal so eine richtig heiße Flunder zu sehen?
Ja, die richtig heißen Flunder, die haben wir eigentlich schon erwähnt. Das sind halt die, die bei Olympia eingesetzt werden und die von den Top-Athleten halt. Also klar, in erster Linie sind die FES-Geräte schon ziemlich scharf, muss man sagen. Auch die Räder von Look, die sie da einsetzen, und die Feldräder von den USA. Das sind, glaube ich, die drei, die auch mit am erfolgreichsten sein werden und die auch ja von der Optik her und von dem Entwicklungsaufwand, womit am meisten da getrieben wurde. Ja, man kann sich auch das aktuelle Tourmagazin kaufen, die August-Ausgabe. Da ist das Lookrad von Maximilian Levy drin, ganz groß auf einer Doppelseite, wo man auch noch die ganz wichtigen Sachen erklärt kriegt, ein bisschen dazu.
Okay, das ist jetzt übrigens ein Zufall, dass das auch im Tourmagazin dann erscheint, aber es ist ja ein schöner Zufall, ein schönes Rad. Jedenfalls, dieses Rad und die anderen genannten empfiehlt Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München im Gespräch über Bahnräder, bei denen man sich nicht den Gang, aber die Seite des Antriebs aussuchen kann. Vielen Dank nach München. Danke, Jens.
Danke euch.
Aus ihm wird kein Fixie-Pilot und wohl auch kein Single-Speeder mehr, wie man so sagt.
Ja, ich glaube, das wird bei mir auch nicht passieren. Obwohl, Single-Speed finde ich ganz gut, aber Fixie ist dann doch auch für mich nicht so richtig reizvoll. Ich habe es auch mal ausprobiert auf einer Bahn, aber nee, irgendwie ist das nicht so meins, ganz persönlich.
Dein Stadtrad ist ein Single-Speeder, oder?
Ja, das stimmt.
Und ansonsten aber mit Schaltung?
Ja, zum hier so trainieren oder hobbymäßig rumgurken, dann schon mit Schaltung.
Ja. Reliefenergie ist ja auch was Tolles.
Relief was?
Reliefenergie. Wenn in einem bestimmten Raum gewisse Höhenunterschiede bestehen, weist er eine sich daraus ableitende Reliefenergie auf und es besteht zumindest die Möglichkeit, sich dort in Auf- und Abfahrten zu vergnügen.
Und wenn man das nicht kann, dann wird man traurig?
So wie Max, bis er die Lösung gefunden hat.
Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer neuen Ausgabe der Serie Ausfahrt des Monats, in der wir mit euch über eure Fahrradstrecken sprechen wollen. Wo fahrt ihr, wie fahrt ihr, warum fahrt ihr Rad und was ist dabei besonders erwähnenswert? Erzählt uns doch einfach davon.
Einmal im Monat also sprechen wir mit einer Hörerin oder einem Hörer und heute ist das thematisch eine besondere Herausforderung, denn Max ruft uns aus Bremen an, möchte aber übers Mountainbiken sprechen und da stellen wir uns natürlich sofort die Frage, wo sind die denn, die Mountains im Norden? Max wird es uns erklären. Hallo nach Bremen, guten Tag.
Hallo, hier ist der Max.
Max, du schreibst in deiner Mail von einer, ich zitiere, großen Katastrophe, weil es in Bremen schrecklich flach sei und es kaum Wälder gäbe. Was ist dein Gegenmittel?
Genau, also ich habe jetzt was Neues gefunden. Ich fahre dann, wenn es mich in die Wälder oder zum Mountainbike zieht, in die Harburger Berge nach Hamburg oder in die Nähe von Hamburg.
Jetzt bin ich ein alter Geografie-Fan. Mir fällt noch das Weserbergland ein. Ist es da nicht wenigstens auch ein bisschen hügelig?
Ich muss ehrlich sagen, da war ich noch gar nicht. Da ist etwas hügelig, aber das ist weiter weg. Also das nächste ist wohl die Harburger Berge von mir aus.
Kann man denn sagen, wie lange das dauert, bis dahin zu kommen von Bremen in die Harburger Berge?
Also ich bin jetzt mal mit dem Auto gefahren, sind es ziemlich genau 90 Kilometer, bis man losbügeln kann. Und die andere Tour bin ich mal mit dem Zug gefahren, das klappt eigentlich auch ganz gut. Da ist man eine Stunde unterwegs ab Bremen Hauptbahnhof und kann dann in Harburg aussteigen, fährt ein paar Kilometer durch den Ort und dann geht es auch schon los.
Wie geht's denn los? Ist es so vergleichbar mit dem Mittelgebirge oder eher doch noch ein bisschen kleiner?
Nee, also die höchsten Erhebungen in Harburger Berge sind so 150 Höhenmeter hoch, also auf keinen Fall vergleichbar mit dem Mittelgebirge. Allerdings ist das doch recht zerklüftet für norddeutsche Verhältnisse, also sind ziemlich viele knackige, kurze Anstiege drin. Also das ist nicht, flach hier, es ist wirklich, Harburger Berge sind schon anspruchsvoll, das macht schon Spaß,
ja. Ja, das klingt eigentlich ganz vielversprechend. Also so schnell wechselndes Terrain, das kann einen gut auspumpen, erfahrungsgemäß. Und das heißt, du setzt dich dann in Zug oder ins Auto und fährst dann von Bremen nach Hamburg, um dort Mountain zu biken, sozusagen.
Genau, ganz genau. Das muss ich dann tun, weil hier in Bremen rum ist wirklich sehr flach und es gibt so ein paar Spots, aber da fährt man in den Wald rein und 5 Minuten später fährt man auf der anderen Seite wieder raus und das ist ein bisschen wenig begeisternd.
Das klingt dann schon nach einem sehr starken oder deutlichen Bedürfnis danach, sich auf diesen Bock zu setzen. Wie bist du denn Mountainbiker geworden? Das ist ja dann wahrscheinlich nicht in Bremen passiert, oder?
Nee, ich komme ursprünglich aus dem Saarland, habe in Saarbrücken lange Zeit gewohnt und um Saarbrücken rum ist es wirklich ganz toll mit einem Mountainbike fahren. Man fährt 5 Minuten aus der Stadt raus und steht im Wald und kann wirklich wunderbar da im Saarkohlewald sich vergnügen. Also das sind ganz tolle Ecken und ursprünglich ging ich immer davon aus, dass es überall sowas gibt, dass man aus der Stadt rausfährt und fährt in Wald und kann sich da austoben, aber es hat sich herausgestellt, dass es leider doch nicht überall so ist.
Pfälzerwald ist da ja auch um die Ecke, ne?
Genau, Pfälzerwald ist dann auch wieder so eine Stunde mit dem Auto entfernt von Saarbrücken, das ist auch sehr lohnend. Genau.
Ja, da habe ich gute Erinnerungen dran.
Genau, das sind auch ganz tolle Sachen da. Eine Sache würde ich ganz in Harburger Bergen noch sagen, wenn sich das
bitte
anbietet. Und zwar, was ich da richtig schön fand, ist, dass es relativ leer ist da, und ich dachte, Harburger Berge, direkt ist ja dann direkt an Hamburg dran, dann müssten sehr viele Leute da sein, sehr viele Waldnutzer, aber es ist recht überschaubar, also man trifft nur ab und zu Leute und wenn man Leute trifft, ist die Stimmung da sehr angenehm, also es gibt da keinen so einen Ellenbogen-Atmosphäre da, sondern es ist ein ganz angenehmes gemeinsames Nutzen des Waldes dort einfach. Das ist mir aufgefallen, fand ich sehr schön da.
Ist die Stimmung unter den Mountainbikern für dich auch so ein Grund, das zu tun? Ich meine, du könntest ja auch beispielsweise mit dem Crosser den Deich lang hetzen oder so, ne?
Das mache ich ja des Öfteren, aber das ist halt so ein bisschen mühselig und etwas langweilig auf die Dauer. Ich meinte auch gar nicht mit den anderen Mountainbikern dort, sondern vor allem mit den anderen Spaziergängern und sonstigen Waldnutzern. Das meinte ich eher mit der Stimmung da untereinander.
Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Nee, deshalb.
Klingt ziemlich gut und liegt dann trotzdem auch relativ zentrumsnah, oder?
Also das ist genau, also das liegt direkt an dem Hamburger Ortsteil Fischbeck dran und also ab Innenstadt sind es weniger als 20 Kilometer mit dem Rad, bis es da losgeht in den Hamburger Bergen. Also das ist auch für die Hamburger ziemlich guter Spot da auf jeden Fall.
Ja, das habe ich auch schon gehört von Leuten, die dort in der Stadt wohnen. Aber trotzdem, Christian hat ja eben schon gemeint, der würde dann vielleicht mit dem Crosser über den Deich bügeln. Du willst aber Mountainbiken. Was ist es denn am Mountainbiken, was dir so gefällt, was du brauchst?
Also das sind ganz, ganz viele Eindrücke, die mich da immer wieder zum Mountainbiken ziehen. Einfach das gemeinsam mit Freunden durch den Wald fahren, das komplett ausgepumpt sein am Ende, das Fahrtechnische, was mich, oder das Flow erleben, was man ab und zu hat, wenn es mal funktioniert den Berg runter. Aber ich fahre mich auch unheimlich gern am Berg hoch kaputt. Also das ist so ein bisschen auch die Technik am Fahrrad, die ich ganz interessant finde. Also so ein Mix aus allem. Also ich finde es einfach ein ganz schönes breites Spektrum an Erlebnissen, die man einfach damit abdecken kann. Und die man zwar, wenn ich jetzt hier Bremen rausfahre auf der Straße, ist auch mal ganz nett, aber es ist halt so ein bisschen eintöniger und beim Mountainbike-Fahren sind doch das Spektrum der Eindrücke ist einfach größer. Es gibt ja Möglichkeiten.
Ja, und es geht auch so ein bisschen eher auf den ganzen Körper, ne? Und nicht nur auf die Beine.
Richtig.
Das ist ja auch das Schöne am Mountainbiken und wir feiern ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, in dieser Sendung, in diesem Jahr 40 Jahre Mountainbike. Kannst du mit dieser Geschichte denn was anfangen oder lässt sich da die Historie eher kalt?
Also ich höre da gern bei euch rein, aber ich bin da nicht besonders, obwohl ich Historiker auch von Hause aus bin, ist nicht so mein Steckenpferd, nee. Dass mein Material, das ich benutze, ist doch eher historisches, das gebe ich dann doch zu, aber die Mountainbike-Historie hat mich bisher noch nicht so gefasst.
Na, vielleicht können wir da in diesem Jahr noch was ausrichten bei dir.
Gerolf wird auf jeden Fall noch nacharbeiten bei dem Thema. Das sagt Max aus Bremen, der auch natürlich einen 50-Euro-Gutschein von rose.de bekommt. Wir sagen danke fürs Gespräch auf jeden Fall und gute Fahrt in die Harburger Berge.
Harburger Berge.
Harburger Berge bei Hamburg, so ist es richtig.
Genau, schöne Grüße nach Bremen. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Taschenlampen, Tour, die Welt ginge immer bergab.
Die Erdmöbel mit dem wunderbaren Song Ich wollte, die Welt ginge immer bergab, das Lied aller Mountainbiker und vielleicht auch der Bahnsprinter, die ja mit 108 Kilo die Pässe lieber von oben fahren. Einziger Wermutstropfen, Max ist noch nicht so ganz mit der Mountainbike-Historie vertraut. Das können wir ja aber noch ändern, wir haben ja noch ein bisschen bis zur letzten Sendung in diesem Jahr. Man muss seine Wurzeln kennen, die echten im Wald, aber auch die der eigenen Randgruppe.
Das ist absolut richtig und das ist auch ein kleiner Auftrag dieser kleinen, aber feinen Familiensendung, dass wir über solche historischen Ereignisse wie beispielsweise das Mountainbike-Jubiläum natürlich hier auch berichten und ich weiß, Gerolf, das ist für dich wirklich so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit.
Ja, das sagst du jedes Mal in jeder Sendung, das stimmt aber auch in jeder Sendung, das ist eigentlich schon lange so. Ich finde es besonders toll, dass diese Leute alle noch ansprechbar sind und dass es auch so gut dokumentiert ist. Ich halte das wirklich für einen Sonderfall unter den verschiedenen Sportarten oder auch Ereignissen, dass etwas so gut jetzt durch eine Zeitschrift, in diesem Fall zum Beispiel, von Anfang an dokumentiert ist. Total großartig. Das ist nicht in jedem Bereich der Fahrradgeschichte so. Weißt du eigentlich, was nächstes Jahr dann ist?
Nee, da erwischst du mich tatsächlich auf dem falschen Fuß. Ich lerne ja hier immer so mit der Sendung mit, von daher bin ich gespannt, was du mir jetzt gleich sagen wirst.
Ja, im nächsten Jahr, da jährt sich nämlich die Erfindung des Fahrrades durch Herrn Dreis zum 200. Mal und darum hat gefühlt auch jedes zweite Museum eine Fahrradausstellung am Start und das wiederum scheint zu einem gewissen Wettlauf unter den Museen zu führen, wer die seinige eher eröffnet. Der Verein Historische Fahrräder e.V. macht sich einen Spaß draus und nennt sein Treffen im Kressepark Erfurt einfach 200-1 Jahre Fahrrad. Vom 19. bis 21. August ist das in Erfurt in Thüringen. Mehr unter historische-fahrräder.de.
Und in der vergangenen Sendung, da haben wir ja mit Mianzi Ray über die Fixed Gear Rennen von Red Race gesprochen. Und siehe da, im August sind gleich drei am Start. Am 13. in Geesthach vor den Toren Hamburgs, am 20. in Hamburg selbst und am 28. dann am großen Feldberg im Taunus bei Frankfurt am Main.
Findet der Bund Deutscher Radfahrer vielleicht nicht so toll, wir aber schon. Und Ende des Monats, am 31. August, beginnt dann die Eurobike in Friedrichshafen am Bodensee. Die größte Fahrradmesse der Welt in einer der kleineren Städte Deutschlands ist an den ersten drei Tagen für Fachbesucher geöffnet. Und neu ist, in diesem Jahr gibt es zwei sogenannte Festival Days für alle, die wollen, also auch Nicht-Fachbesucher, am 3. und 4. September in Friedrichshafen am Bodensee.
Und mit der Fernbedienung können wir und auch alle da draußen wahrscheinlich sehr gut umgehen. Da empfehlen wir natürlich die Olympischen Wettbewerbe, das haben wir schon gehört. In Sachen Bahnradsport sind wir ja dank Michael Hübners Hilfe jetzt ziemliche Experten. Und wer nochmal nachhören will, diese Sendung wird an jedem Donnerstag im August um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM wiederholt. Und der Clou ist für alle Podcast-Hörer, hier gibt's die Songs in voller Länge.
Die neue Ausgabe der Sendung kommt dann am 1. September. Und wer diese gerade gehörte Sendung ohne Musik, aber mit den langen Versionen der Gespräche hören will, der findet sie jederzeit unter detektor.fm/antritt oder auch als Podcast kann man einfach abonnieren. Wir empfehlen das sehr.
Absolut. Damit haben wir schon mal zwei Mehrwerte rausgearbeitet, nämlich längere Interviews und die Musik. Die gibt's, wie gesagt, dann in der Sendung. Wer alles haben will, muss beides hören, würde ich sagen.
Ja, kann man ja machen.
Man hat
ja einen Monat Zeit.
Ja, stört ja nicht. Und wie immer gilt auch, wer uns erreichen möchte, kann uns einfach schreiben an antritt@detektor.fm. Wir lesen unsere E-Mails, wirklich, versprochen. Oder über die App. Detektor FM gibt's sowohl bei Android als auch bei iOS zum Runterladen. Dort kann man übrigens auch mitmachen, wenn man bei der Ausfahrt des Monats mitmachen will, so wie Max in diesem Monat. Und einen 50-Euro-Gutschein von Rose gewinnen will, einfach die App runterladen oder uns eine Mail schreiben an antritt@detektor.fm über die Ausfahrt des Monats. Wir hatten schon viel dabei. Es gibt aber garantiert noch Geschichten, die wir noch nicht gehört haben. Zum Beispiel die von Max fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Hätte ich nie gedacht, dass jemand so eine Geschichte uns schickt und habe ich sehr, sehr gern zugehört und fand ich inspirierend.
Wir hoffen, dass wir mit dieser Sendung auch ein bisschen zu eurer Inspiration beigetragen haben und die Liebe zum Fahrrad ein bisschen herausgekitzelt, vielleicht auch neu geweckt oder einfach auch kraftvoll unterstützt haben.
Und ich hoffe, dass ihr eure Fahrräder auch mal ein bisschen putzt, denn das schadet den Rädern nicht.
Eher mal wieder. Bleibt sauber.
oder auch mal dreckig.
Genießt es.
Gute Fahrt.
Ciao.
Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.